Lieber Vater, vielen Dank für diesen Morgen. Vielen Dank, dass du da bist unter uns und zu uns reden möchtest. Und so bitten wir dich ganz besonders, dass du Herrn Eckstein segnest, ihn inspirierst mit deinem Wort, das ganz persönlich in unsere Herzen hinein soll. Und dass du auch uns hilfst, wirklich offen zu sein für dich. Herr, hilf du, alles jetzt mal zurückzustecken, was an Gedanken noch da ist über den Tag oder über die ganze gelaufene Woche und was auch immer uns stören mag, Herr. Lass uns ganz auf dich ausgerichtet sein. Richte du uns aus, öffne du unsere Herzen, mach unsere Ohren auf und schenk du, dass das, was gesagt wird, in unsere Herzen so tief reingeht, dass es nicht mehr wieder rausgeht aus dem anderen Ohr, sondern drin bleibt und wir diese Veränderung auch mitnehmen können. Amen.
Das ist okay. Brauchst du das Ablage? Ein Weg, der 999 Wege vergessen lässt. Philipper 3, 7 bis 14. Ihr Lieben, lasst mich zunächst sagen, dass ich mich riesig freue, bei euch zu sein. Erstens einmal, weil wir schon so tolle Erfahrungen gemeinsam gemacht haben in all den Jahren. Und dann ist es für mich immer wieder ein Vorrecht, vor jungen Menschen sprechen zu können. Da ich Prof an der Uni bin, habe ich das Vorrecht ja auch hauptberuflich, aber ich freue mich riesig, wenn ich das auch im Zusammenhang von Gemeindearbeit, Freizeitarbeit und Verkündigung kann. Es ist auch wichtig, dass man unsere älteren Geschwister begleitet und ihren geistlichen Rollator etwas tiefer legt und breitere Schlappen drauf macht und negativen Sturz, damit sie die Kurve in den Himmel und so zuversichtlicher kriegen. Aber ich gestehe, noch schöner ist es, mit euch Jungen zusammen zu sein, weil ihr euer Leben vor euch habt, es gestalten könnt, so viele Möglichkeiten da sind, die ihr noch wählen könnt. Und insofern macht es eine besondere Freude, auch wenn man dann 5 oder 10 oder gar 20 Jahre später jemanden wieder sieht und er berichtet, welche Wege er gegangen ist und geführt wurde und was er erlebt hat. Insofern also mein Dank für eure Einladung und ich freue mich riesig, hier zu sein. Zugleich ist das aber natürlich auch wieder die Kehrseite des Jungseins, dass man nämlich 1000 Wege noch vor sich hat und dass man 1000 Wege offen hat. Und so multioptional, wie das dann heißt, wenn man 1000 Wege vor sich hat, das Leben auch verwirrend ist. Es ist ja nicht so, dass jeder, der geboren wird, direkt nach der Abnabelung einfach sagt, das ist aber total geil, jetzt habe ich mein ganzes Leben vor mir, ich entscheide mich, ich bin zielstrebig, da geht es hin, sondern zunächst einmal stolpern wir ja verklebte Augen in unser Leben hinein und müssen erst den Schwung und die Orientierung finden. Manchmal ist es auch eine Tücke der Jugend, dass man zu der Frage, wer bin ich selber und was ist das Leben, eigentlich etwas defensiv ist. Das heißt, zurückgelehnt, abwartend. Man ist ja erstmal geboren, man ist jung, man hat ja erstmal Zukunft. Das alles kommt einem ja mal so zu und steht einem zur Verfügung. Und deshalb denkt man mehr an das, was auf einen zukommt. Wenn ich an meine Schulzeit denke, da war einfach jeder Geburtstag schon deshalb unheimlich toll, weil neue Optionen dazu kamen. Erst Mopedführerschein, dann der Autoführerschein, dann die Volljährigkeit, dann das Ausziehen von zu Hause. Das klackt alles per Jahr einem so drauf. Das Abi ging dann auch noch so nebenher. Damals war das noch nicht so anstrengend, damit ihr nicht deprimiert seid. Also das ging nebenher. Das heißt, es fiel einem alles so zu und man hat mal abgewartet. An der Uni habe ich mit vielen jungen Menschen zu tun, die haben den Sprung nicht geschafft von ich bin ja jung, es kommt schon alles von selber zu was will ich eigentlich, wo will ich hin und wie komme ich dahin? 1000 Möglichkeiten gibt es, wie entscheide ich mich? Und insofern ist das mit der Jugend eine ambivalente Sache. Ich muss nämlich rausfinden, was ist eigentlich Leben, was ist Leben für mich? Und wie ist das Leben für mich attraktiv? Was will ich gestalten? Was will ich vor mir haben? Und was muss ich tun, um genau dort hinzukommen? Wir haben als Gesprächspartner heute Morgen eingeladen den Paulus, den Apostel Paulus. Eine hochinteressante Gestalt. Und mit ihm wollen wir ein Stück Weg gehen und ihn fragen, wie bist du eigentlich geworden, was du bist? Und wie hast du von 1000 Wegen den einen gefunden, der für dich richtig ist? Was ist das Geheimnis deiner Erfüllung, deiner Ausstrahlung, deiner Dynamik, deines Glücks? Zunächst in Philipper 3 beschreibt er, was er von seiner Herkunft war. Kölner war er nicht, er kam aus Tarsus. Er war eigentlich einer von den jungen Leuten, die nicht passiv abgewartet haben, sondern die ihren Weg gesucht haben. Als Jude hatte er die Entfaltungsmöglichkeiten gesehen, innerhalb des Judentums sich zu engagieren. Nicht lau, nicht waschlappenmäßig, sondern wenn schon, dann richtig und männlich, also Pharisäer. Pharisäer war ein Gesprächskreis, war eine Gruppierung, die wusste, was sie wollte. Man kann sie, wenn ihr es nicht falsch versteht, vergleichen mit Pietisten oder Evangelikalen. Innerhalb des Judentums war das eine ernste Gruppe, die sagte, man ist nicht einfach religiös, man muss das auch leben, man muss ein Ziel haben, man muss sich dafür einsetzen. Und er hat dann entsprechend offensichtlich eine Schriftgelehrtenausbildung gemacht, das heißt, er hat Jura und Theologie studiert. Und er sagt ganz undemütig, ich war besser als alle anderen, mit Auszeichnungen hat er alles durchlaufen. Von außen gesehen hatte er eigentlich sein Leben im Griff. Ihr kennt so Leute um euch herum, das macht einen immer so unsicher. Da hat man den Eindruck, die sind im Kindergarten schon auf die Schiene gesetzt worden und dann gehen die als Musterschüler voll durch, nicht? Also immer Klassenerster, dann noch ein paar Auszeichnungen von außen, dann alle verlieben sich in die, nicht? Die haben auch da 1000 Möglichkeiten, eine Festlegung, wenn es denen klappt. Alles klappt bei denen und die laufen so durch und haben als erstes den Job und dann kriegen sie die richtigen Partner noch und haben die Kinder und man ist neidvoll daneben. So einer war Paulus. Und trotzdem gab es bei Paulus ein Ereignis in seinem Leben, das alles gewendet hat. Es gab bei Paulus eine Begegnung. Eine Begegnung. Was ist eigentlich eine Begegnung? Nun, wir wachsen auf als Individuen. Wenn wir geboren werden, werden wir selbstständig, aus der Symbiose mit der Mutter herausgesetzt. Und dann dauert es noch ein paar Jahrzehnte, bis unsere Eltern kapieren, dass wir abgenabelt sind, aber irgendwann mal sind wir ich und sind wir selbst. Und dann gibt es auf der anderen Seite durchaus uns im Wir, aber das Wir ist mehr so eine Gruppe, ist mehr eine Masse um uns herum. Insofern sind wir, so war es Paulus, so sind wir es noch heute, gleichzeitig Individualisten, ich bin, und wir sind Kollektivisten, wir sehen uns in Gruppen zugehörig. Wir singen dieselben Lieder, wir tragen dieselbe Kleidung, wir haben die ähnlichen Frisuren oder was immer uns identifiziert, wir fahren dieselben Autos, wenn wir im Golfclub sind, also was immer, nicht. Wir identifizieren uns durch kollektive Einzigartigkeit und Gleichheit. Singen dieselben Lieder, habe ich schon gesagt, können auch dieselbe Bibel benutzen. Das sind so Sachen, die uns kollektiv identifizieren. Der Punkt ist aber, dass das zwar stimmt, dass wir Einzelne sind und dass es auch stimmt, dass es von uns noch mehr gibt und wir sind eine ganze Gruppe, ein Volk, eine Gemeinde, ein Jugendkreis, eine Freizeit. Aber das Nebeneinander von ich und die anderen alle macht noch keine Identität. Ich finde mich selbst nicht, wenn ich in den Spiegel gucke. Einige sind gesegnet, die gucken in den Spiegel und sagen, doch, kann man lassen. Andere gucken in den Spiegel und sagen, was soll der Dachschen anbringen, der mit so einem Bild anfängt. Nicht? Aber wir sind nicht wir selbst durch uns selbst. Wir sind auch nicht wir selbst und finden uns nicht und können nicht sagen, wer bist du, wenn wir nur Teil einer Gruppe sind. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, egal ob das jetzt geistlich ist oder weltlich ist, ob das beruflich ist oder in der Freizeit, gibt uns noch keine Identität. Sie nimmt uns etwas Unsicherheit weg, deshalb bergen wir uns auch in Gruppen, aber sie beantwortet nicht die Frage, wer bist du? Das, was den Menschen zum Menschen macht, und das wird in der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite beschrieben, im Wortsinne meine ich das, von 1. Mose bis Offenbarung, ist, dass das Ich erst zu sich selber findet in einer wesentlichen, wahrhaftigen, ehrlichen Beziehung mit einem persönlichen Du. Ich brauche als Mensch ein Gegenüber, um mich selbst zu finden. Ich brauche ein Gegenüber, um zu mir selbst zu kommen. Ohne Du kein Ich. Das heißt, dass wir als Menschen Beziehungswesen sind. Und dass unsere Beziehungen viel wesentlicher für uns sind, als wir es uns in der Regel und im Alltag eingestehen. Man kann so weit gehen und sagen, der Mensch hat nicht Beziehungen. Der Mensch ist in Beziehung. Meine Identität kann man nicht ohne Begegnung und Beziehung definieren. Und das meine ich gleichzeitig ganz geistlich auf die Gottesbeziehung bezogen. Und ich meine es zugleich auch, wenn wir es pädagogisch oder psychologisch nehmen, genauso in der menschlichen Dimension. Dass wir nur dann uns selbst in unserer menschlichen Identität entfalten können, wenn wir Beziehungen haben. Begegnung ist Beziehung in Verdichtung. Beziehung in Verdichtung. Ich habe in meinem Leben Beziehungen, die über Jahrzehnte gehen. Ich habe wesentliche Beziehungen, klar, die zu den Eltern, zu den Geschwistern, die waren ja vorgegeben als lebenslängliche Beziehungen, auch über das Sterben der Eltern hinaus bleibt diese Beziehung dann da. Wenn wir verheiratet sind, verlobt sind, verliebt sind, dann haben wir Beziehungen, die uns bestimmen. Es gibt aber ein Geheimnis, dass nicht das erst mir hilft, was ich auf Lebenslänge habe, sondern dass es Ereignisse gibt, Begegnungen gibt, in denen Beziehung sich verdichtet, fokussiert. Du hast mir erlaubt, dass ich immer wieder mal auf mich selber kommen darf in dem Fall. Wenn ihr mich fragt, wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du jetzt dein Leben lang verkündigst, und ich tue es hauptberuflich wie an fast allen Wochenenden, dann kann ich euch sagen, ich kann euch eine einzige Woche in meinem Leben nennen. Die hat alles ausgemacht. Nimm die Woche aus meinem Leben weg und ich säß irgendwo mit Bierbauch jetzt auf dem Fußballplatz und würde wahrscheinlich da irgendwie nur die Kasse führen oder sowas. Und alles das, was mich ausmacht, wäre nicht passiert. Eine Woche, die mir Gott geschenkt hat mit Menschen in einer ganz ähnlichen Konstellation, wie ihr es jetzt das Wochenende erlebt, in der ich ein Feuerwerk an Begegnungen hatte. Nie vorher und in dieser grundlegenden Dichte und Wichtigkeit auch nie mehr nachher. Paulus hatte eine solche grundlegende Begegnung. Er, dem alles glückte, der einsam machte, der beruflich schon voll auf der Schiene war, der total engagiert war, also nicht ein rumhängender Loser, sondern der, auf den alle guckten und sagen, der hat's doch, der hat seinen Weg gefunden, hatte eine Begegnung. Es heißt, dass vor Damaskus, dieser Stadt Damaskus, Christus ihm begegnete. Er kannte Jesus von Nazareth nicht aus Erinnerung, er hatte ihn nicht dort getroffen, denn er war ja in Tarsus in der heutigen Türkei groß geworden. Aber Christus nach seiner Auferstehung ist einigen Frauen und Männern erschienen, in seiner neuen Gestalt schon vom Himmel her erschienen. Und so erschien er Paulus. Und Paulus sagt nun von dieser Begegnung und ihren Folgen 3:7 folgende. Was mir vorher Gewinn war, das habe ich anschließend um Christi willen für Verlust, Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Kehricht, Dreck, Müll. Ich höre jetzt auf, ihr kennt noch andere Worte, die man nicht ausspricht. Das genau steht im Griechischen hier. Nicht? Also absoluter Abfall ist mir alles geworden, damit ich Christus gewinne. und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit von Gott, dem Glauben zugerechnet. Ihn, Christus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Wenn du mich fragst, Hans-Joachim, wann hat dein Leben angefangen, zögere ich keine Sekunde zu sagen, mit 17. Das macht mich natürlich schmeichelhaft etwas jünger, nicht, wenn ich ab 17 erst zähle. Aber es hat erst mit 17 angefangen. In der einen Woche, in der die grundlegenden Begegnungen waren. Jetzt ist das Spannende, das müsst ihr wissen, es war nicht so, dass ich erst mit 17 zum Glauben kam. Zum Glauben kam ich mit 15 in der Jugendarbeit bei uns vor Ort, in der ZVM-Arbeit. Das heißt, das Grundwissen von dem, dass wir an Christus glauben sollen, dass wir dann ewiges Leben bekommen, Vergebung der Sünden, dass wir dann zu seiner Gemeinde gehören und dass es am Schluss dann ein ewiges Leben gibt, auf das wir uns freuen dürfen, habe ich alles mit 15 schon kapiert. War auch schon Mitarbeiter, Jugendmitarbeiter, habe selbst schon Andachten gehalten, alles war da. Aber mit 17 habe ich das erste Mal erkannt, was ich vorher gewusst habe. So wie Paulus ja vorher schon ein religiöser Mensch war. Ja, er glaubte sogar an den Gott Israels. Nicht? Also der musste sich jetzt nicht vom Unglauben bekehren. Und trotzdem sagt er, als ich Christus begegnet bin, war das etwas so Neues, dass mein bisheriges Leben überhaupt nicht mehr als Leben erschien. Und alles das, was ich vorher als wertvoll erachtet habe, war mir plötzlich gleichgültig. Ihr müsst nicht Paulus sein, um das auch zu kennen. Das ging euch bestimmt auch so, als ihr Kinder wart, als ihr Geschwister noch hattet. Nicht, solange ich einen Tretroller hatte und mein Bruder wollte den Tretroller haben, dann habe ich aber gekämpft, dass der die Finger weglässt von der Klingel, nicht, und dass der ja nicht dran geht. Als ich aber mein erstes Fahrrad bekam, habe ich ihm großzügig den Tretroller gegeben. Was soll ich mit dem Tretroller, ist was für Kinder. Und so war es weiter. Dann habe ich ein Moped gekriegt, dann hat er mein Fahrrad gekriegt. Dann habe ich ein Motorrad gekriegt, bekam er mein Moped. Und dann habe ich ein Auto gekriegt, dann bekam er mein Motorrad. Mein armer Bruder, selbst bei den Lederhosen war es noch so. Es war immer heiß umkämpft als meins, bis ich rausgewachsen war und was Besseres bekam. Und dann war das Alte wertlos. Bei Paulus war es aber nicht nur ein Herauswachsen, sondern er sagt tatsächlich Gewinn und Verlust. Ich weiß nicht, ob ihr es so mit der Buchführung habt. Ein Freund von mir, als der seine Lehre machte und noch nicht so sich auskannte mit dem Bankenwesen, der ging auf die Bank und hat gesagt, was habe ich denn auf dem Konto? Und dann sagte die Dame ganz diskret flüsternd, Sie sind 150 D-Mark, da war das damals noch, Sie sind 150 D-Mark im Soll. Und dann sagt er, na, dann nehme ich das voll mit. Der hat den Unterschied von Soll und Habe noch nicht kapiert. Paulus sagt, alles, was ich vorher auf der Habenseite verbucht habe meines Lebens, alles, was mir wertvoll war, wofür ich gekämpft habe, da habe ich Schweiß investiert, war mir plötzlich schal und so schnurz wie einem Kind, das erwachsen wird, die Kinderspielsachen. Was war das? Nun, zunächst einmal könnte es ja einfach sein, dass er seine Berufung gefunden hat. Und darüber wollen wir ja heute auch noch weiter handeln. Dass er das, was auf ihn passte, gefunden hat. Dass er endlich da auf die Spur gesetzt wurde, wo er sich entfalten konnte. Das reicht aber nicht, um seine Christusbegegnung zu verstehen. Man kann sagen, er hat das erste Mal eben eine Begegnung gehabt und das war eben eine persönliche grundlegende. Aber wenn wir Paulus anschauen, haben wir mehr als nur diesen Hinweis. Wir haben ja seine ganze Theologie, wir haben alle seine Paulusbriefe. Und er sagt, es war der Inhalt der Begegnung. Das, was ich in diesem Gesicht Jesu Christi gesehen habe und was er mir vermittelt hat. Und dieser Inhalt war eine unbegrenzte Zuwendung, Begegnung, Wahrnehmung und Wertschätzung. Der Paulus hat Gänsehaut gekriegt, als Christus ihn anschaute. Und guckte voll durch in sein Herz und er hat in den Augen gelesen, ich kenne dich und ich liebe dich. Ich weiß, wer du bist, besser als du selber und ich will mit dir sein und du sollst mit mir sein. Ab heute sind wir ein Wir, ab heute sind wir zusammen. Ich hatte mit 17 nicht eine Christus-Offenbarung, damit ihr mich nicht falsch versteht. Ich hatte das, was das Schönste ist, was man haben kann, eine Christus-Offenbarung in menschlicher Vermittlung. Es waren andere Gläubige, Männer und Frauen, die das widerspiegelten, was Christus uns gibt. Und in diesem Blick der Liebe, der Wertschätzung, der Anerkennung, in dieser echten Zuwendung, hat Paulus plötzlich und hat der 17-jährige Hans-Joachim plötzlich kapiert, du hast bisher nach dem völlig falschen Programm gelebt. Du hast gedacht, Leben und Lebensinhalt und Glück und Erfüllung und dich selber, deine Identität findest du, indem du dich selbst bemühst, indem du gehst, indem du etwas tust, indem du starke Seiten gibst, indem du überlegst, wie kann ich attraktiv sein, wie kann ich Aufmerksamkeit gewinnen. So haben wir schon bei unseren Großeltern und Eltern angefangen, dass wir mit unserer Stupsnase und unserer Kicksstimme die Aufmerksamkeit bekommen haben oder wenn es nicht anders ging, auch durch hysterisches Schreien, nicht? Jeder probiert aus, wo er schneller zum Ziel kommt. Und so machen wir unser Leben lang weiter. Wir brauchen Wertschätzung und Anerkennung, um erfüllt zu leben, um Sonne in unser Leben zu kriegen. Und wir tun alles, um es zu bekommen. Aber eine Wertschätzung und Anerkennung, die wir bekommen auf unser Bemühen hin, auf unser Verstellen hin, auf unser Leisten hin, auf unsere Angepasstheit hin, frustriert. Erstens einmal sind wir nie so gut, wie anderes von uns erwarten. Also mir passierte das nicht, aber bei meiner Frau war das so, wenn die nach Hause kam und sagte, ich habe eine 1-2, fragte ihr Vater sie, haben andere nicht eine 1 gehabt? Wumms, nicht? Bei mir war es mehr so, dass ich sagte, 3 haben eine 5 gehabt und dann sagte meine Mutter, na, dann wirst du auch nichts Besseres als eine 4 haben, wenn du so rum argumentierst. Also ich war in der Hinsicht in der Schule nicht gefährdet, meine Identität durch Leistung zu beziehen, aber als Lausbub habe ich es an anderen Horizonten durchaus geschafft. Das heißt, wir kommen nie mit, wir können nicht überall immer 1 sein und 1 Stern sein und auf allen Ebenen gleichzeitig. Der eine schafft es bei der Leistung, der andere schafft es beim anderen Geschlecht, aber dass einer es mal auf allen Horizonten schafft, das ist relativ schwierig. Aber noch schlimmer, nimm dir so ein Wunderkind, das es tatsächlich schafft, vom Aussehen bis zur Schulnote hin überall eine 1 Stern zu kriegen und alle jubeln ihm zu. Was passiert mit dem? Nun schaut euch die Menschen an, die als Popsänger, als Filmschauspieler, als It-Girls die Aufmerksamkeit von Millionen, ja Milliarden von Menschen haben. Sind die glücklich? Sind die erfüllt? Viele von ihnen nicht. Warum? Wenn du alles hast, merkst du, dass oberflächliche, vordergründige, bühnenorientierte Anerkennung nicht Leben bedeutet, sondern dass du mehr willst. Und insofern ist das nicht pervers, sondern plausibel für einen Psychologen und Seelsorger ganz naheliegend, dass jemand drogenabhängig ist, dem eben noch 100.000 Leute auf der Bühne zugejubelt haben. Weil du nicht damit umgehen kannst, jetzt den Jubel zu haben, anschließend zu merken, das gilt mir ja gar nicht, das gilt nur den Projektionen und den Erwartungen. Frustrierter als die Erfolglosen sind dann noch die Erfolgreichen. Denn sie haben alles und merken, es ist nicht, was ich will. Ich will mehr. Eigentlich will ich um meiner selbst willen wertgeschätzt und anerkannt werden. Und das war das, was Paulus im Angesicht Jesu Christi erkannte. Bei ihm zerfiel seine ganze Frömmigkeit und zerbröselte. In den Augen Jesu war seine ganze Frömmigkeit als Heuchelei und Leistungsdenken und Egoismus zerbröselt. Alle seine Rabattmärkchen, die er gesammelt hatte im Himmel, die waren verbrannt und flogen auf den Boden und alles war nur lächerlich und peinlich. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass diese selben Augen Christi ihn so leidenschaftlich liebend anschauten, wie er es nie von seinem besten Lehrer bei seinen besten Noten erfahren hat. Geliebt, wie ich bin, mit allem, Leistung und Versagen. Eindeutige Entscheidung und Unentschiedenheit, Euphorie und Depression. Total geliebt und eingeladen, gemeinsam im Wir weiterzugehen. Alles, was ihm wertvoll war, war plötzlich untergeordnet. Und Paulus sagt, ich habe eigentlich nur noch ein Ziel und dieses Ziel ist, Christus näher zu erkennen. Christus näher zu erkennen. Ihn möchte ich erkennen. Nun gab es einige in Philippi, die sagten, es reicht nicht, Christ zu sein, du musst im Glauben wachsen, du musst besser sein. Und Paulus hat sofort gesagt, oh, das ist meine alte Frömmigkeit, als ich noch versuchte, mit Gesetzesleistung und Frömmigkeit, mit Verzicht und Fasten und Wohltätigkeit bei Gott zu punkten, das führt doch nirgendwo hin. Wer Christus einmal in seiner Liebe gesehen hat, der will keine eigene Gerechtigkeit, dem genügt Christus als Gerechtigkeit. Und er sagt, ihr nennt euch die Vollkommenen und ihr wollt vollkommen sein, aber ihr lauft in der falschen Spur, ihr lauft auf der Ich-Schiene, das bringt euch nicht weiter. Seid ihr denn Christus nicht begegnet? Habt ihr ihn denn nicht erkannt? Wer Christus einmal erkannt hat, hat nur noch ein Ziel. Und das meine ich jetzt nicht frömmlerisch. Ich meine jetzt nicht, ein Christ darf nicht leben. Ich weiß nicht, ob ihr noch solche Frömmigkeitsformen kennt. Als ich als junger Student ins Schwabenland kam, gab es sehr viele Fromme, die meinten, sie müssten die Ernsthaftigkeit ihres Glaubens durch Verzicht beweisen. Also ein Christ darf nicht tanzen, darf nicht lustig singen, darf nicht Gitarre spielen, kein Rhythmus zum Gesang. Das heißt, je mehr ich mich selber reduziere, desto mehr freut sich der Himmel. Aber so klein ist Gott nicht, dass du dich klein machen musst, damit er mit dir zusammen aufs Bild passt. Das passiert mir manchmal nicht. Wenn ich auf dem Missionsfest bin und dann kommen aus irgendwelchen Missionsländern so Personen, die so diese Größe haben, dann gehe ich immer in die Knie, damit wir so ein bisschen auf ein Bild passen. Und so machen das viele Fromme. Die meinen immer, ich muss mich klein machen, damit Christus nicht so klein neben mir aussieht. Da hast du was falsch verstanden. So hoch auf die Zehen kannst du gar nicht steigen, dass du wenigstens an seiner Fußsohle rausragst. Also, du musst dich im Glauben nicht klein machen, du musst nicht reduzieren. Bei Christus hast du die Fülle. Nein, es ist das Überwältigtsein von Liebe. Wer einmal kapiert hat, dass Gott ihn vollkommen liebt, wie er ist, der kommt zur Ruhe. Und dann, das ist die zweite Hälfte, die wir kurz streifen und nachher entfalten wollen. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe, Vers 12, oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe, wie es eben die Vollkommenen tun. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Es gibt Leute, die sagen, wenn du so viel von der Liebe redest und so viel von der Gnade redest, dann werden die Leute passiv und dann lassen die sich gehen. Du musst einen auf Gesetz machen, du musst auch fordern, denn nur so kriegst du die Leute richtig auf der Spur gehalten, dass sie auch den richtigen Weg gehen. Meine Erfahrung ist das Gegenteil. Solange meine Eltern und meine Lehrer und mein Pfarrer im Konfirmandunterricht immer nur an mir rumnöselte, Hans-Joachim macht dies nicht, Hans-Joachim macht das nicht, habe ich es gerade zum Possen gemacht und habe mich qualifiziert durch Trotz und Ungehorsam. So kriegt man einen dicken Kopf, wenn man sich oft durch Wände durchsetzt. Es war die unbedingte Liebe Christi, die mich dahin brachte, dass ich nicht mehr widersprechen musste und auch gar keine Lust hatte, sondern eigentlich nur noch eine Frage hatte. Wie komme ich weiter in der Erkenntnis? Nämlich der Erkenntnis dieser Liebe und dieser Person. Die meisten Christen leben nach dem Motto, was darf ich nicht? Das sind die Leitplanken-Christen. Und dann gucken sie, da darf ich nicht abstürzen, da darf ich nicht abstürzen, alles dazwischen ist mein Leben, das ist mir erlaubt. Ein Christ, der Christus einmal begegnet ist, der fragt nicht, was darf ich, sondern was ist optimal für mich? Was ist optimal für mich? Der sagt nicht, was ist gerade noch erlaubt? Also Totschlag nicht, Ohrfeige auch nicht, Hass jetzt seit der Bergpredigt auch nicht, jetzt wird's ein bisschen eng. Nicht? Also was darf ich denn noch? Ja, wenigstens mich bei Gott beschweren. Okay, nicht? Ein Christ, der Christus begegnet ist, fragt nicht, was darf ich, sondern was ist das Optimale für mich? Wie kann ich mehr Leben, mehr Liebe, mehr Christus in mein Leben bekommen? Die Vollkommenen sagten, wir wollen vollkommen sein, uns selbst perfekt machen. Paulus sagt, das will ich gar nicht. Ich will mich auf den Weg machen. Und jetzt kommt ein faszinierendes Bild, denn hier, wie dann in der zweiten Einheit, nimmt er sportliche Bilder. Für die meisten Christen ist das Leben ein Kampf. Aber bei Kampf denken sie eigentlich an Krampf, nämlich an Dinge, die sie belasten. Es klappt nicht so, es geht immer wieder daneben, es ist immer wieder schief, man fällt immer wieder hin. Paulus aber wählt für den Kampfbegriff den Wettkampf. Und kennt ihr den Unterschied? Wenn du faule junge Leute in der Jugendarbeit vor dir hast, die nur rumhängen und das Leben und sich selbst nicht ernst nehmen, bist du bei denen mal den Hintern hochkriegst. Also da reicht nicht ein Anbetungslied, nicht? Die sitzen nach fünf noch so, nicht? Das heißt, schon wieder bewegen, schon wieder an die Sonne gehen. Das ist ja so hell, nicht? Die sind total passiv und lätschig. Wenn du es aber schaffst, junge Leute für einen Sport zu begeistern, wenn du es schaffst, jemandem das Joggen oder Laufen beizubringen, ja, der erste Berg ist noch Belastung. Aber schon nach 14 Tagen ist es eine Herausforderung. Der, der im Wettkampf steht, hat ein Ziel und der empfindet Herausforderung nicht als Not, als Krampf, sondern als das, was ihn selber stärker macht. Ist dein Alltag Krampf oder ist es Wettkampf? Paulus sagt, ich renne danach, das Ziel zu erreichen. Was ist das Ziel? Christus endgültig am jüngsten Tag, wenn er kommt, zu sehen, genauso wie er ist. Ich durfte ihn ja schon mal sehen, das ist der große Vorteil, den Paulus uns gegenüber hat. Und ich weiß, wer mich erwartet. Und eigentlich, das ist mein eines Ziel. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch mitten im Training. Ich jage ihm nach. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, den wir heute in der ersten Einheit noch unterbringen müssen. Was jagt er nach? Der vollkommenen Erkenntnis, dem vollkommenen Ziel jagt er nach. Nicht der Frage, bin ich geliebt oder nicht. Nicht, bin ich angenommen oder nicht. Bin ich wertvoll oder nicht. Das ist schon entschieden. Christen wissen, wenn sie anfangen zu trainieren, dass sie schon am Anfang ihres Trainings das wichtigste Ziel erreicht haben. Ich bin der absolute Gewinner. Denn Christus hat mich ausgeguckt, er hat sich, fragt mich nicht warum, in mich verliebt und er will nicht mehr ohne mich sein. Das heißt, dass wir deshalb an Christus als den Gekreuzigten und Auferstandenen glauben, weil wir in einem Rennen sind, in einem Wettkampf sind, in einem Training sind. Und wo beginnt es? Unsere Startlinie ist die Ziellinie Christi. Er hat für dich gelebt, er ist für deine Sünden gestorben und er ist auferstanden, nicht nur für sich selber, sondern schon für dich. Und er sagt, nachdem ich alles für dich getan habe, alles vorbereitet habe für unser gemeinsames Leben, fang an zu laufen. Und du sagst, wo denn? Und da sagt Christus, hier ist die Linie. Eine vollkommene Gerechtigkeit, allein aus Gnaden, geschenkweise, allein im Glauben. Und dann sagst du, ja, halte mal, das ist aber doch nicht die Startlinie, das ist ja die Ziellinie. Da habe ich ja schon alles. Und dann sagt Christus, eben. Christen fangen ihren Lauf auf der Ziellinie an, damit du sie auch ganz gewiss erreichst. Danke.